Profil Podcasts.
Hallo und willkommen zum Profil Podcast. Mein Name ist Martin Staudinger von der Auslandsredaktion und ich bin hier mit Petra Ramsauer. Petra Ramsauer ist ehemalige Kriegsreporterin und langjährige Profilmitarbeiterin. Sie hat für uns immer wieder aus Nahost berichtet, aus Syrien, aus dem Irak. Sie ist dort fast entführt worden und in Bombardements und Schießereien hineingeraten. Sie hat islamistische Dschihadisten interviewt und in Internierungslagern die Frauen und Kinder österreichischer IS-Kämpfer gefunden. Und sie macht jetzt eine Ausbildung zur Traumatherapeutin und hat ein Buch geschrieben mit dem schlichten Titel Angst. Hallo Petra, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Mich würde gleich mal interessieren, was war denn in deinem Leben der Moment der größten Angst?
Das ist natürlich im Nachhinein wahnsinnig schwer, sich daran zu erinnern. Aber es gab sicher einen Moment, als ich aufgewacht bin, so circa 3-4 Uhr morgens in Aleppo. Das in die syrische Stadt, die war zu dem Zeitpunkt unter Beschuss. Und ich habe Maschinengewehre gehört und aus der Entfernung schwere Artillerie. Es war ja gebolt darauf, auf einen Helikopter zu hören. Damals gab es viele Fassbomben, da hatte man ja nur eine Minute Zeit zur Flucht.
Fassbomben, nur zur Erklärung, das waren Ölfässer gefüllt mit Sprengstoff, die das Assad-Regime einfach unterschiedslos auf Rebellengebiete, auf Schulen und Spitäler abgeworfen hat.
Ja, man hat es einfach abgeworfen. Man konnte nie sagen, wo landet das. Und damals gab es in Aleppo ja keine Feuerwehr, wie man sich das vorstellt, die einem aus Trümmern rausholt. Also wie auch immer, ich hörte Maschinengewehre und schwere Artillerie und ich wusste, dass mein Haus, in dem ich geschlafen habe, keine Eingangstür mehr hatte. Und da gab es schon einen Entführungsversuch auch aus meinem Haus und ich wusste, ich war völlig schutzlos. Ich war allein in der Wohnung und meine Mitarbeiter waren ein paar Wohnungen weiter. Und da konnte ich die Situation nicht einordnen und da wurde mir für ein paar Minuten lang bewusst, wie unheimlich verletzlich ich bin, wie irgendwo in einem Land heimlich eingereist, wo Krieg herrscht, zwischen vielen Fronten und ich konnte mich nicht orientieren und das hat mir Angst gemacht und ich glaube, wenn ich das schon vorwegnehmen kann, das ist so der rote Faden. Angst machen Situationen, wenn ich nicht weiß, was passiert gerade mit mir, wenn ich die Kontrolle verliere? Und darum erinnere ich mich an diesen Moment stärker als andere Momente, als ich plötzlich unter Scharfschützenfeuer geraten ist. Das ist eine Panik, eine blinde, eisige Panik. Aber das war Angst damals.
Was hast du gemacht in dieser Situation? Wie hast du gegen diese Angst gekämpft? Oder warst du komplett hilflos und schutzlos gegen die Angst?
Das wird dir jetzt gefallen, das zu hören, weil ich habe an Kollegen wie an dich und auch an den Thomas gedacht, die sich militärisch immer besser ausgekannt haben als ich. Und ja.
Thomas ist Thomas Seifert von der Wiener Zeitung, auch ein erfahrener Kriegs- und Krisenreporter.
Danke für die Ergänzung. Wie euch immer. Und ich dachte, Incoming, Outcoming. Ja, die beiden würden das jetzt wissen. Und ich habe versucht, mich daran zu erinnern, was ich da gehört habe und ich konnte dann tatsächlich erkennen, das ist outgoing, das heißt, meine Seite schießt auf die andere, dann, das war dann schon besser. Und genau auch hier wieder der rote Faden, das Muster, in dem Moment, wo ich beginne einzuordnen, wo ich mich orientiere, beginnt die Angst ein wenig abzunehmen, was aber damals schon war, also ich war immer wieder 1-2 Wochen dort. Ich hatte höllische Kopfschmerzen. Das ist etwas, das ich sonst nie in dieser Form habe, die sich nicht bekämpfen ließen. Und das führe ich darauf zurück, dass diese Situation dort mir unendlichen Stress verursacht hat, auch wenn ich nicht immer gespürt habe.
Also ich habe mir bei Recherchen in Kriegs- und Krisengebieten öfter nachträglich gedacht, du hast dich jetzt eigentlich zu wenig gefürchtet, weil es doch gefährlicher war, als du realisiert hast. Oder ich habe mir da gedacht, so viel Angst wäre eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Wie schafft man es, Angst zu rationalisieren? Gibt es da für dich persönliche Rezepte oder Methoden?
Also die Angst zu rationalisieren, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich denke da gerade wieder an Syrien, an eine Hürde, die ich bewältigen musste, an Scharfschützen vorbeizufahren. Und ich wusste ganz genau, welche Körperteile, zum Beispiel die Halsschlagader, jetzt empfindlich sind, nicht geschützt durch die Schutzanzüge. Und wenn man beginnt, über solche Sachen nachzudenken, was muss ich besonders schützen? Okay, sie könnten jetzt auf die Beine schießen, dann liege ich, dann ist die Halsschlagader gefährdet. In Wahrheit rettet oder schützt mich das gar nicht, genauso wie du sagst. Wir wissen eigentlich, ich denke mir, ich weiß wahrscheinlich gar nicht, wo ich am meisten in Gefahr war, weil ich es nicht gesehen habe. Aber genau in dem Moment, wo wir beginnen nachzudenken, was kann ich jetzt tun, aktiviere ich eben jene Teile meines Bewusstseins, die nicht von diesen Instinkten gesteuert sind. Und was ich weiß und was ich sicher, wovon ich davon ausgehe, dass ich mir auch oft das Leben gerettet habe, ist, ich muss in dieser Situation ruhig bleiben. Alles andere ist völlig egal. Nur wenn ich den echt nicht nur im übertragenen Sinne den Kopf verliere, dann habe ich eigentlich keine Chance, mich richtig zu verhalten, Situationen gut einzuschätzen. Und das ist etwas, glaube ich, das kann man oder man kann es nicht.
Es ist halt schwierig, in solchen Situationen ruhig zu bleiben. Man ist dann oft in einer Art Permanenzpanik in gewissen Lagen. Hast du da irgendwelche Methoden dagegen entwickelt?
Erstens einmal, das sagt wahrscheinlich auch jeder Experte, jede Expertin, atmen, also sich zu verankern. Also, und dann ist die zweite Methode, dass ich weiß, ich habe sehr viele Backup-Pläne. Wenn jetzt konkret etwas schief geht, gibt es für Plan B, C, D, E. Ich kann die jetzt nicht durchdeklinieren, ja, in dem Moment, aber ich weiß es. Ja, und dann ist dieser Satz, das ist jetzt Angst. Einfach nur diesen Satz zu sagen, hilft eine Menge, aber gleichzeitig für mich war das, wenn es gefährlich wurde, so ein eigenartiges Gefühl. Ich habe gefühlt, wie dünn meine Haut ist. Also gleich, was ich anhatte, in Schutzwesten. Aber das war immer so, meine Verwundbarkeit wurde mir so richtig, für mich so greifbar. Und auch selbst diese Gedanken, aha, so fühlt es sich an, völlig verwundbar zu sein. Auch das war für mich so etwas wie eine Erfahrung, die mich neugierig gemacht hat. Und egal, was in der Angst passiert, was einen rausholt aus dieser Panik. Auch wenn man sich nur denkt, wow, jetzt fühle ich meine Haut, ist schon viel gewonnen.
Wie lange dauert es denn, bis Angst zu Fatalismus wird oder zu Zynismus?
Nun, ich glaube, das kann schon passieren. Wie lange es dauert, das ist individuell unterschiedlich. Ich glaube, das ist brisant wird, wenn man sich der Angst nicht mehr stellt, wenn man so tut, als wäre es eigentlich abzulegen wie ein Mantel, wenn sehr viel Alkohol oder zum Beispiel Tabletten im Spiel sind, wenn man versucht mit Verdrängung, egal wie das jetzt läuft, sich dem nicht mehr zu stellen. Für mich war es wertvoll, nie abzuhärten, weil auch wenn es für mich vielleicht besser gewesen wäre in manchen Situationen, wenn ich die Reportagen schreiben sollte können, die ich gerne schreiben möchte, wo es einfach auch darum geht, den Menschen in diesen Krisengebieten eine Stimme zu geben. Wenn ich völlig abgehärtet und zynisch zu einer Frau gehe, wie zum Beispiel einer Jesidin, dieser irakischen Minderheit, die so massiv unter dem islamischen Staat gelitten hat, wenn ich da mit diesem Schutzpanzer gegen meine Angst reinspaziere in ihr Flüchtlingszelt, dann wird dieses Interview nicht funktionieren. In Wahrheit muss ich zu einem gewissen Teil genauso verletzlich und auch von Angst zerfressen sein wie die Menschen, die dort sind, um diese Ebene auch zu haben.
Als Journalist hat man, wenn man in ein Kriegsgebiet fährt, um zu recherchieren, einerseits natürlich ein Risiko, andererseits hat man ein ungeheures Privileg. Man kann ja jederzeit wieder wegfahren, im Idealfall. Gehen die Betroffenen, die Zivilbevölkerung in den Kriegsgebieten mit Angst anders um als jemand wie du und ich, die aus großer Sicherheit in Europa kommen und nur temporär dort sind?
Das ist auch ganz unterschiedlich. Also was mir immer wieder auffällt, ist, dass sich jeder Mensch, auch in diesen Kriegsgebieten, so eigene Konstrukte gegen die Angst baut, kleine Sicherheitsnetze strickt, wie zum Beispiel wurde wiederum in Aleppo massiv viel darüber diskutiert, in welchem Stockwerk man am sichersten ist gegen diese Fassbombe, über die wir zuerst gesprochen haben. Da hat man sich dann dran geklammert, wenn man jetzt im Erdgeschoss ist, kann nicht so viel passieren wie im dritten Stock. Ich weiß es nicht mehr, wahrscheinlich war es umgekehrt. Immer wieder. Und wenn da was zerbricht, dann stürzen wir. Also wenn unsere Plan A, B, C, D nicht funktionieren, ist am Ende des Tages dieser rote Pass, EU-Pass, der uns dann irgendwo im Hinterkopf sagt, es kann nicht so viel passieren. Während die Menschen vor Ort genau das nicht haben. Und für mich waren, das ist absurd, eine der traurigsten Szenen, die Flucht aus Nordsyrien, also es war ein Kurdengebiet, das ist es immer noch, wo relativ sicher war während der vergangenen Jahre. Und da gab es ja jetzt genau vor einem Jahr einen Angriff von der Türkei und plötzlich waren diese Dörfer, die so Inseln der Sicherheit im Bürgerkrieg waren, unter Beschuss und da gab es Flüchtlinge. Diese Menschen waren in ihren Grundfesten zerstört, weil sie hatten darauf vertraut, dass das sicher ist. Und das das spielt eine ganz große Rolle, wie Menschen. Wenn Menschen aus einer Region, die schon länger kritisch ist, heikel ist, wenn da dann was passiert, sind sie schon gewappnet. Und es genauso fragil wie dieses Sicherheitsnetz ist, wenn man sagt, wir sind Nordsyrien und da ist es sicher absurd, würde jeder sagen, der die Lage von ein paar Schritten Distanz betrachtet. Für die Menschen war das aber gigantisch viel. Das war ihre Lebensversicherung. Und das war immer ein großer Unterschied. Und das hat mir wirklich fast, das klingt pathetisch, das Herz gebrochen. Also das war jetzt auch im Folge meines Entscheidungsprozesses, es doch sein zu lassen, schon noch ein prägender Moment, weil du weißt das, unsere Leser wissen, dass ich sehr häufig aus Nordsyrien berichtet habe, dieses kurdische Experiment zwar kritisch beleuchtet habe, aber es war das vielleicht nicht das Beste, was es insgesamt gibt, aber das Beste, was wir in Syrien hatten. Und das Ganze ist ja passiert, weil die USA von einer Sekunde auf die andere den Schutzschirm weggezogen hat. Das hat mir einfach wirklich wehgetan zu sehen, was dieses kleine Telefonat von Donald Trump für die Menschen bedeutet hat.
Es sein zu lassen heißt, du hast jetzt eigentlich mit dem Journalismus und der Kriegsberichterstattung aufgehört. Aus vielen Gründen. Das Ganze ist ja wahnsinnig riskant, es ist wahnsinnig teuer, die Medien zahlen nicht gut. Als freie Journalistin ist man natürlich besonders vulnerabel in der Beziehung. Du machst jetzt eine Ausbildung zur Traumatherapeutin. Ich möchte jetzt noch einmal zurückkommen auf den schönen Begriff sichere Inseln, den du vorher verwendet hast. Eigentlich leben wir ja hier in Europa bei allen Problemen, die es gibt, in einer sicheren Insel. Es geht uns momentan in Corona-Zeiten nicht gut, aber es geht uns noch um ein Vielfaches besser als früheren Generationen und wir fürchten uns trotzdem die ganze Zeit. Wir fürchten uns vor Corona, wir fürchten uns vor dem Klimawandel, wir fürchten uns vor dem Rechtspopulismus, wir fürchten uns vor der eigenen moralischen Unzulänglichkeit, wir fürchten uns vor Shitstorms, vor Arbeitsplatzverlust, vor Krankheit. Das sind alles Ängste, die uns plagen und viele davon gleichzeitig. Dabei geht es uns eben vergleichsweise gut. Macht eigentlich zu viel Sicherheit ängstlich?
Möglicherweise, vor allem, wie man diese Sicherheit im Leben definiert. Damit meine ich, welche Rolle es für mich spielt, sicher zu sein. Mir ist beim Schreiben des Buches dieser Begriff eingefallen, unsere Angstmuskulatur ist verkümmert. Jetzt weiß ich nicht, ob das überhaupt stimmt und man sollte sich eigentlich von solchen Babys immer lösen, auf die man besonders stolz ist. Aber ich habe den Eindruck, dass wir in einer überversicherten Welt leben. Also dieses Gefühl, aus diesem Konkon der Berechenbarkeit auszubrechen, das macht Angst. Und das führt dazu, dass dieser Konkon, dieses Korsett immer enger geschnürt wird. Und ich erlebe das schon in meinem Freundes-, Bekannten- und auch Familienkreis. Na, das traue ich mich jetzt nicht. Ich wohne da schon so lang und ich kenne da alles. Jetzt eine neue Wohnung, ich weiß nicht. Also es ist dieses Verhindern von Risiken, das natürlich trifft drinnen, weiß jeder. Mein Gott, ich habe jetzt alle Risiken verhindert. Ich bin ja gar nicht mehr gewappnet, wenn wirklich einmal etwas passiert. Und da sagen Experten und ein bisschen höre ich das schon durch, steckt natürlich die Todesangst, die völlig verdrängt ist. Irgendwo tief drinnen, das sind die Psychoanalytiker in erster Linie.
Die Tatsache, dass wir den Tod eigentlich aus dem Alltag verbannt haben, dass wir ihn zwar in Filmen und so weiter dauernd sehen, aber dass wir nichts mehr direkt damit zu tun haben. Mir fällt gerade ein, wie es in meiner Kindheit am Land war, da waren die Verstorbenen noch in Särgen mit einem Foto in einem Totenkammerl in der Kirche aufgebahrt. Man hatte also irgendwie schon Tuchfühlung mit den letzten Dingen.
Ja, ich bin auch so aufgewachsen. Mein Opa war Mesner, meine Eltern voll berufstätig. Also mich haben meine Großeltern aufgezogen. Und da war es völlig üblich, dass ich mit dem Radl zur Leichenhalle gefahren bin und mir die frischen Toten angeschaut habe. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr absurd, aber ich war halt, das hat halt auch dazu gehört, dass Menschen sterben. Und es ist jetzt nicht so pathetisch, diese Todesangst, aber dieses Abschiednehmen, das Sagen, ja, hier ist eine Phase vorbei, hier beginnt eine neue. Das ist ja der Tod ist ja dann der große Abschied. Also geht es ja nicht nur so sehr um den Tod an sich, sondern überhaupt dieses Festhalten an allem, natürlich im Endeffekt das Festhalten an das Leben. Und unsere Gesellschaft ist ja sehr, ja, auf Selbstoptimierung ausgerichtet. Also wenn ich ausreichend genug laufe, gut genug Yoga mache, möglichst perfekt esse, möglichst alles super ist, ja, dann
kann einem nichts passieren.
Richtig, und dann gibt's Richtig, die nähern wir. Im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich mit unserem Ernährungsfetisch, den ich jetzt nicht angreifen möchte, weil ich finde zum Beispiel korrekte Tierhaltung sehr wichtig und sich da auch entsprechend im Konsumverhalten zu orientieren. Ja, und der Tod ist sozusagen der größtmögliche Lifestyle-Unfall. Und ich höre das immer wieder, der ist gestorben. Im Gottesfinde hat er gar nicht trunken und gelaufen ist auch. Und da steckt schon das Gefühl ganz tief drinnen, mit all diesen Verhinderungsstrategien, ja, können wir das größte Unglück abwenden. Und das ist so diffus, das Gefühl da, jetzt kommt die Klimakrise, was ist mit der Digitalisierung, der Automatisierung, mit unseren Jobs? Wir erleben das ja ganz massiv jetzt in diesen Umbrüchen in der Medienbranche, wo das, was für uns doch sicher war, als wir begonnen haben als Journalist, Journalistin, das ist alles weg. Das sieht man in manchen Branchen, in manchen noch nicht. Da gab es so dieses Ängstlichkeitsgefühl, das sich da auch ganz stark auf die Bildungsängste der Kinder manifestiert hat. Heinz Bude, dieser großartige deutsche Soziologe, schreibt das so schön in seinem Buch Gesellschaft der Angst. Dass den Kindern, die werden nicht gut genug ausgebildet, das sagt er, das sei ein Symptom für die Zukunftsängste der Mittelschicht. Na, und dann ist Corona, die Epidemie gekommen und hat binnen Wochen all diese Ängste eingelöst. Jobverlust, Bildung, ja, Schulen waren plötzlich zu. Also, und deshalb, glaube ich, hat sich diese oder fühlt sich diese Pandemie so bedrohlich an. Und natürlich, last but not least, Menschen sind dran gestorben. Unsere tolle Spitzenmedizin, die Unfassbares leistet, war nicht in der Lage, zumindest am Anfang, eine adäquate Behandlung für diese Menschen zu finden. Ich glaube, da sitzt ein Schock sehr tief.
Kontrollverlust.
Exakt, genau, was wir am Anfang gesagt haben. Der Moment, wo Kontrollverlust eintritt, ist die Angst plötzlich.
Du hast ja ganz individuell Angst schon relativ früh kennengelernt durch eine Tumorerkrankung im Alter von 27 Jahren. Du sprichst im Buch auch sehr offen darüber. Ist das eine Angst, die einen dann nie wieder verlässt? Macht so etwas sozusagen einen Riss durch die Illusion vom unverwundbaren Leben?
Naja, das macht alles, ja. Es macht stärker, es macht schwächer, es macht... Also für mich war alles, was danach geschehen ist, irgendwie wie eine Zugabe im Leben. Ja. Meine Ärzte waren überfordert von der Diagnose. Der Tumor hat sich völlig untypisch verhalten. Er hat sich daran ausgelöst, es war Krebs, aber er konnte nicht metastasieren. Es hat mir das Leben gerettet. Das ahnt man natürlich nicht vorher schon, das braucht man Gefrierschnitte. Und ich war schon da... mit 27 dann darauf vorbereitet, das nicht mehr zu überleben. Also der Tumor war Kindskopf groß. Das wäre als wirklich bösartiger Tumor kaum zu überleben gewesen. Und natürlich, es bleibt so diese Brüchigkeit zurück. Also wenn es irgendwo zwickt oder wenn ich irgendwo plötzlich merke, das ist jetzt nicht gut, rennt der Film. Weil ja eben dieser Tumor so schwer zu diagnostizieren, weil man nie gewusst hat, was tut der eigentlich im Laufe meines Lebens mit mir.
Du hast dich auch gelassener gemacht.
Natürlich, das wollte ich gerade sagen. Die zweite Geschichte war, wenn man diese echte Todesangst, also diese Entscheidung, dass es tatsächlich aussehen könnte jetzt, irgendwann mal akzeptiert, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Das ist jetzt wieder pathetisch formuliert, ein Teil von mir ist sicher gestorben. Ja, das ganze Gefühl, wie das ist, wenn man tot ist, wenn man stirbt, das war schon mal da. Und mich fragen ja irrsinnig viele Menschen, ob ich keine Angst habe, wenn ich nach Syrien fahre. Und die sind dann auch immer so schockiert, wenn ich sage, das ist ganz traurig. Aber wenn ich nicht nach Syrien fahre, werde ich auch sterben. Und ich werde sterben. Es ist das Einzige, was ich nicht verhindern kann, egal was ich tue. Und das ist mir klar geworden damals. Und das gab mir auch diese unglaubliche Freiheit, das dann zu tun, was ich wirklich tun wollte. Weil auch in den Momenten größter Angst in den Krisengebieten denke ich mir, na, irgendwann hätte es ja mal so weit sein müssen. Ja. Dann sterbe ich halt. Ich hätte ja schon lange tot sein sollen. So ganz genau denkt man sich das dann nicht, aber so ungefähr geht die Geschichte. Und ja, ich glaube, das wird auch jeder bestätigen, der so etwas überstanden hat. Da ist ein Stückerl ist mitgestorben, wahrscheinlich von der Angst. Ja.
Wir kennen Angst als Mittel zum Zweck. Angst, die eingesetzt wird von Terroristen, um im wahrsten Sinne des Wortes Angst und Schrecken zu verbreiten. Wir kennen Angst als Mittel zum Zweck, aber mittlerweile auch von Leuten, die es eigentlich gut meinen. Also wenn beispielsweise Bundeskanzler Kurz davon gesprochen hat, dass jeder von uns bald einen Menschen gekannt haben wird, der an Corona gestorben ist, dann geht das in die Richtung. Oder auch, wenn Klimaaktivisten den Eindruck erzeugen, dass die Welt tatsächlich in ein paar Jahren untergeht, ist das dann eigentlich nicht kontraproduktiv? Kann das nicht dazu führen, dass man mehr abstumpft, als man eigentlich sollte, weil sozusagen ein permanentes Angstbombardement auf einen losgelassen wird?
Ja, das erste große Problem hier sehe ich, das sogenannte Präventionsparadoxon. Ja. Dieser Satz von Sebastian Kurz ist relativ spät gefallen, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich klar war, dass wir das im Griff haben. Also wenn er es ein bisschen früher gesagt hätte, hätte ich es besser verstanden. Ich würde es aber immer noch nicht empfehlen, wenn ich so sagen darf. Jetzt gelingt es durch die Warnung, etwas vorwegzunehmen, also eine Bedrohung abzuwenden. Und danach haben wir das Problem, na, was hat das jetzt? Es hat ja eh nichts passiert. Warum haben wir denn alle den Lockdown gebraucht? Sehen wir jetzt. Warum mussten wir denn die Wirtschaft zerstören? Jetzt werden wir natürlich das ganz große Problem haben mit der Impfung. Die Menschen müssen ja vertrauen und da ist etwas an Vertrauen zerbrochen. Ich würde mir vorstellen, dass wir uns insgesamt trauen sollten, eben genau diese Sätze wie, wir wissen es nicht mehr zu sagen. Weil das ist tatsächlich, du hast da völlig recht, ein ganz wichtiger Kredit. Und jetzt in der Klimakrise erlebe ich das manchmal, naja, vom sauren Regen haben wir doch auch gewarnt. Oder vom FCKW und dem Ozonloch. Na, was ist passiert? Nichts ist passiert. Hier stehen wir in einem wirklichen, grauenhaften Spannungsfeld. Weil wenn man nicht warnt, in Amerika kenne ich viele Menschen, die tatsächlich viele kennen und die an Covid gestorben sind. Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass das passieren kann, wenn es nicht gelingt, diese Infektionsketten unter Kontrolle zu bekommen. Wenn ich da jetzt aber, also ich glaube, dass die Menschen viel klüger sind, als wir es ihnen zutrauen, als die Politik es ihnen manchmal zutraut. Die schaffen das. Die schaffen das, wenn ihnen jemand sagt, wir wissen es nicht, es wäre gut, wenn das passiert, passiert das. Also ich glaube insgesamt seitens der Politik, teilweise auch von uns Medien, sollte man den Menschen mehr zutrauen. Die können differenzieren und die können entsprechend handeln und dann auch, wir haben jetzt gesehen, auch ohne große Androhungen von Strafe gehen die Bewegungsprofile in die Richtung, die zeigen, die Menschen nehmen die akute Situation sehr, sehr ernst. Und ich glaube, da sollte sich die Politik ganz stark an lösungsorientierten, positiven Sätzen eher orientieren. Ich habe es mit der Publizistik gelernt, erstes Semester, wenn man eine Zahnpasta bewirbt, dann nutzt es wenig, wenn man schlechte Zähne herzeigt, wenn man diese Zahnpasta nicht kriegt, sondern schöne Zähne, wenn man diese Zahnpasta verwendet. Das wissen wir ja als in der Kommunikationswissenschaft schon recht lange, wie positive Motivation funktioniert. Ja, wäre an der Zeit, dass man das vielleicht auch in der Politik stärker beherzigt.
Wir fahren jetzt gerade die Zigarettenpackerl ein.
Exactly, ja. Passiert mir eh nicht. Das kriegen alle die anderen, aber die schöne Haut, wenn ich nicht rauche, die würde ich auch ganz gern haben. Ist halt so.
Was ist denn eigentlich persönlich deine größte Angst?
Ach Gott, ja, meine größte Angst, das ist natürlich...
Du musst es nicht sagen, wenn es zu...
Nein, es ist nur, es ändert sich. Wann sage ich das jetzt, dann ist es vielleicht in einem Monat wieder anders. Ja, ich bin in einem Alter und wir reden ja doch drüber und mit vielen anderen Altersgenossinnen und Genossen, die Situation, wie es mit der Pflege unserer Eltern weitergeht. Jetzt einmal ganz konkret, wie aber auch, was einmal mit meiner Pflege sein wird. Also das ist etwas, was ich vielleicht verdrängt habe. Ich habe zum Beispiel nie für möglich gehalten, dass ich dement werde. Also ich habe mir viel vorgestellt, wie das wird, wenn ich mit dem Rollator zum Biller gehe und wie lange ich die Stufen noch schaffe da von meiner Wohnung. Dieses Gefühl, dement zu werden. Und gerade ich bin alleinstehend eigentlich, ich kenne Kinder, auf die wird es ja dann ankommen vielleicht. Ja. Da habe ich Angst, und wenn ich die demografische Entwicklung sehe und wenn ich jetzt eben bei meinen Eltern spüre, wie schlecht das Ganze gelöst ist und wie insgesamt, das ist vielleicht absurd, weil ich tatsächlich denke, der Tod, der ist unvermeidlich und ich empfinde das nicht als besonders bedrohlich. Ich bin eher neugierig, ob dann wirklich was ist oder nichts ist. Also das wird mich trösten in dem Moment. Aber ich habe bei Freunden gesehen, was qualvolles Sterben bedeutet. Und dieses Gefühl, dass eine Krankheit immer schlimmer und schlimmer wird. Und ich hatte ja das Szenario auch vor Augen. Also diese Phase zwischen Wissen, dass man sterben wird, nichts hilft, und dem Tod sein, das von unendlichen Qualen begleitet sein kann, das ist schon etwas, was mir Angst macht.
Wie möchtest du denn deine Kompetenz als Traumatherapeutin einsetzen, wenn du mit der Ausbildung fertig bist?
Ich bin ja so ein Häuschenbauer. Ich habe ja dann immer ganz einen genauen Plan, was dann wie wird und wie das sein soll. Und ich traue mich jetzt einmal, diesen Plan nicht zu haben. Ich würde das sehr gern machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das konkret umsetzen werde. Was mir vorschwebt, ist auf jeden Fall im Nahen Osten zu arbeiten, zumindest zeitweise. Ich glaube auch, dass es Psychiaterinnen, Psychiater, Psychologen gibt, die das ihr Leben lang schon studiert und gemacht haben, so in einer klassischen heilenden One-to-One-Situation. Das will ich jetzt nicht behaupten, dass ich das noch aufholen kann. Das will ich auch gar nicht aufholen. Ich glaube aber, dass diese Mischung aus Politik, Wissenschaft und Trauma extrem wichtig ist. Vor allem, wenn ich mir Syrien anschaue. Wir haben da jetzt Millionen von Kindern, die massiv traumatisiert sind. Die wachsen gerade im Krieg auf. Der dauert jetzt schon fast 10 Jahre. Ein Kind, das 3 war, ist jetzt 13. Ja? Das ist eine Generation. Und wir können da jetzt hingehen für Astana oder suchen uns irgendeine andere Stadt, dass die tollsten Friedensverträge aller Zeiten aushandeln. Wenn da am Boden aber die Menschen traumatisiert sind, einander nicht mehr trauen, einander auch nicht mehr kennen. Wir haben 4 Schulsysteme in Syrien momentan, 4 Währungen. Die lernen ja unterschiedliche Sachen. Die lernen vor allem, dass der andere das Feindbild ist. Kurden, Araber, Sunniten, Alawiten, Nemeth, ja. Ich glaube, da wird es Menschen brauchen, die jetzt vielleicht auf einer Expertinnen-Ebene schauen, wie kann eine Traumaarbeit mit so vielen Menschen geleistet werden. Darum möchte ich auch, wenn es irgendwie geht, dissertieren und genau diese Frage in einer Dissertation beleuchten. Was braucht es? Und zwar nicht das individuelle Trauma, sondern das gesamtgesellschaftliche Trauma. Weil ob das jetzt ein Staat wie Libyen ist, ja, das, was wir dort sehen, ist aus meiner Sicht eine zutiefst traumatisierte Bevölkerung durch Jahrzehnte Gaddafi-Diktatur. Da gab es keine Idee, was man mit dieser Angst tut, die noch da ist. Syrien wird es auch sein. Also da sehe ich mich irgendwo und ich hoffe, dass im Laufe dieser vielen Jahre, die diese Ausbildung dauern wird, mir dann auch die konkrete Idee kommt. Ich möchte es aber jetzt noch nicht so ganz genau einhängen. Gleichzeitig abschließend, ich liebe diese Ausbildung. Es macht mir unglaublichen Spaß. Würde es auch gar nicht absurd finden, in Österreich eine ganz stinknormale Therapeutin zu werden, wäre auch schön.
Wirst du dann mit einer anderen Angst zurückkehren?
Ja, natürlich. Weil als Reporterin natürlich gerade jetzt der Zeitpunkt meines Ausstiegs hat ja auch was damit zu tun, dass die Security, die Sicherheitslage immer schwieriger wird. Es ist als One-Woman-Show einfach fast nicht mehr zu bewältigen. Diese ganzen Wissen, was man haben muss, wir haben ja sehr viele Milizen, die aktiv sind. Wir haben immer wieder neue Bewertungen. Welche Straße ist sicher? Welcher Checkpoint ist sicher? Wer ist gerade mit wem unterwegs? Wer kämpft gerade gegen wen? Wir haben einen Mehrfrontenkrieg überall. Jemen ist eine Katastrophe für das Freie. Und da glaube ich, dass ich einfach diese Security Assessment, die Logistik auch gut an Organisationen zum Beispiel delegieren kann. Da gibt es einen Sicherheitsexperten, die können sich darum kümmern und da muss nicht mehr ich alles wissen. Und da freue ich mich drauf, mich einfach wieder stärker auf die Menschen konzentrieren zu können. Ja, und ich will gar nicht ausschließen, dass dann irgendwann einmal wieder Texte auch entstehen, vielleicht einmal ein Buch. Gerade, ich habe sie schon angesprochen, die Frage, was mit den Jesidinnen ist, ist mir sehr wichtig. Also das ist so nicht, aber ich glaube, dass ich weniger Angst haben werde, weil ich mich nicht um alles kümmern werde müssen.
Petra Ramsauer, ganz herzlichen Dank, dass du bei uns im Profil-Podcast warst. Dein Buch mit dem Titel Angst ist erschienen im Verlag Kremmeyer und Scheriau. Es hat 128 Seiten, kostet 18 Euro und ich tue mir sehr leicht, eine Empfehlung dafür auszusprechen, weil es ist wirklich gut. Vielen Dank, dass du bei uns warst.
Danke für die Einladung.